Die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Glauben Sie wirklich, dass alles, was uns Historiker über Männer oder über Frauen erzählen, wahr ist? Sie sollten bedenken, dass diese Geschichten von Männern geschrieben wurden, die nie die Wahrheit sagen, außer aus Versehen. Mit diesem grandiosen Zitat von Modesta Pozzo sage ich herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Podcastin. Hallo Regula Stempfli.
Hallo Isabel Rohner. Jetzt drei Fragen.
Mindestens. Also kennst du Modesta Pozzo?
Genau. Modesta Pozzo. Who is she?
Du, Modesta Pozzo ist mir völlig zufällig über den Weg gelaufen, beziehungsweise im Internet begegnet. Modesta Pozzo lebte nämlich im 16. Jahrhundert in Venedig und schrieb unter dem Pseudonym Moderata Fonte, also ne, Modesta Pozzo, die gemäßigte Pozzo, wurde zu Moderata Fonte, der gemäßigten Quelle oder der
Schrift oder Darstellung, ja.
1555 bis 1592. Total spannend, oder? Großartig. Sie starb mit 37 bei der Geburt ihres vierten Kindes. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, das ist, aber ich finde immer wieder, das 16. Jahrhundert hätte noch ganz viele solche Frauen zu entdecken. Und manchmal war die Vergangenheit tatsächlich besser als die Zukunft, wenn wir so hinschauen. Vielen Dank für dieses Zitat. Wie hast du es gefunden? Oder einfach per Zufall, als du also auf dem Browser warst?
Du tatsächlich ein bisschen durch Zufall. Ich wollte heute mal wieder, also heute, wir nähern uns dem Ende des Jahres 2024. Wir möchten zusammen auf das vergangene Jahr gucken und ich dachte, es wäre eigentlich schön, mal wieder ein Zitat einer Philosophin zu bringen und zwar einer sehr, sehr alten Philosophin und musste dann feststellen, dass, Internet ist eine furchtbare Quelle, gerade wenn es um ältere Texte geht, findet man da nichts und ich habe jetzt gerade keinen Zugriff auf eine schöne Bibliothek mit Büchern. Jedenfalls bin ich ein bisschen gescheitert bei der Suche nach einem schönen Zitat aus der Antike, landete dann aber im späten Mittelalter oder eigentlich Barock.
Frühe Neuzeit.
Und weißt du, diese Modesta Pozzo, ich glaube, ich muss mir dieses Buch wirklich mal angucken. Die hat nämlich, also nochmal 1555 bis 1592, ein Buch geschrieben, was dann postmortem erschien. Das heißt Il Merito delle Donne, der Verdienst der Frauen. Mhm. Und ein Text, über den ich jetzt nur gelesen habe, der sich aber, glaube ich, lohnt, wo sie sieben Frauen auftreten lässt und zusammenführt, die über Männer und Frauen diskutieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz lohnend und zeigt uns mal wieder, wie verblödet und nicht neu wir hier sind im 21. Jahrhundert.
So. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank für dieses Geschenk und dieses Zitat. Ich möchte da einfach noch hinweisen auf die Fembio bei Louise F. Pusch. Ich nehme an, manchmal vergesse ich sie auch, aber das ist immer noch eine der großartigen Quellen, wenn es um unentdeckte Frauen gibt. Und geht. Also wir nähern uns dem Jahresende und haben uns eigentlich die Aufgabe gemacht, ein bisschen zurückzublicken. Es gäbe so viele Themen, so viele deprimierende Themen, dass wir uns da beschränken. Ich beginne mal mit was Positivem und was Schrägem. Weil sich meine ganze gesamte Vergangenheit zu fragmentieren beginnt, was die Politik betrifft. Also ich, die doch immer ganz auf zwei festen Beinen stand mit Überzeugungen und politischem Aktivismus, habe feststellen müssen, um auf das Zitat zurückzukommen, dass auch Frauen lügen, nicht nur Männer, dass sich die genialen Begriffe von Gleichstellung, Feminismus, Frauengleichheit, soziale Mobilität, Partizipation, Vulnerabilität, all diese wichtigen Konzepte, die wir Feministinnen beispielsweise der 80er Jahre voll in den Diskurs geworfen haben und sehr erfolgreich waren mit unterschiedlichsten Gleichstellungsgesetzen und Veränderungen, großen sozialen, gesellschaftlichen und modernen Veränderungen für die Frauen, dass sich all diese Konzepte im 21. Jahrhundert, vor allem in den letzten 10 Jahren mit der Digitalisierung von 2014 bis 2024, zu ihrem Gegenteil verkehrt haben. Und das finde ich wahnsinnig bedenklich.
Ich warte noch auf die gute Nachricht, die du angekündigt hast.
Deshalb kommt jetzt, aber das war sehr wichtig, um das einzuführen, weil Trump und Demokratie, warum besser als Kamala Harris? Das war meine gute Nachricht und ich möchte gerne, also wenn du da schon reagieren magst, ich sag dir dann, weshalb das für mich eben das wichtigste Thema war in dem Jahr und weshalb das für die meisten Frauen unverständlich ist, vor allem hier in Europa, obwohl 53% der Frauen Donald Trump gewählt haben bei den US-Wahlen.
Ja, und tatsächlich mehr als bei der Wahl Biden, ne? Gegen Trump im letzten Turnus. Ja, gut, es hat mich nicht erstaunt, dass wir natürlich beim Jahresrückblick 2024 auch nochmal über Trump sprechen müssen. Mir fällt es auf, ich habe gerade gestern auch, wie ist mir wieder, ein Post einer tollen, renommierten, toll vernetzten Feministin aufgefallen, die auch so aufs letzte Jahr zurückgeblickt hat und dann gesagt hat, ja, ist das nicht furchtbar, dass Trump gewonnen hat, wo wir doch Kamala Harris gehabt hätten, die so viel für Frauen getan hätte, wo ich dann auch so denke, ja, die Geschichte wäre halt viel schöner gewesen, ne? Also die Geschichte, eine Präsidentin zu haben, die sich tatsächlich für Frauen einsetzt, nur hätte sie das halt nicht getan. Also es gab kein einziges wirkliches Indiz jenseits der Illusion und der Vorstellung, der Wünsche, ne, die wir alle hatten, dass sie tatsächlich in Realität sich auch einsetzen würde. Und da geht so Wunsch und Vorstellung, Wunsch und Realität einfach wahnsinnig auseinander.
Und das ist unglaublich, wie das spaltet, also Trump und Kamala Harris. Wir haben in der Podcastin, als sie zur ersten schwarzen Vizepräsidentin gewählt wurde, respektive nominiert wurde, haben wir auch gejubelt.
Gejubelt!
Ja, absolut gejubelt, ja. Und da müssen wir einfach innehalten, das ist das, was ich das ganze Jahr auch mache und dann mich wieder aktivistisch einsetze, innehalten, was ist eigentlich passiert? Also bei Trump und weshalb ist Trump besser als Kamala Harris? Weil er beispielsweise weil zu erwarten ist, dass ab 20. Januar Männer im Frauensport nichts mehr zu suchen haben. Das mag für die meisten Männer kein Thema sein, auch für Feministinnen. Die fanden auch die Olympiade 2024 in Paris völlig okay, dass ein äußerlich sehr stark und klar aussehender Mann Frauen zu Boden boxte, oder? Also das war für mich ein wichtiges Element, so wie wir in der Wahlanalyse, also vor allem auch du, Isabel Rohner, ganz klar gezeigt hast, du hast das angeschaut, dass bei den Wechselwählenden genau dieses Thema auch von Trumps, den sogenannten Vogue-Themen, Ausschlag gab. Und das finde ich schon spannend, oder?
Ja, ich habe so aufs letzte Jahr geguckt und In den letzten Wochen war ja ein Thema medial sehr, sehr präsent, jenseits von Trump, und das war die Dubai-Schokolade. Hast du das mitbekommen? Der Hype um die Dubai-Schokolade?
Ja, erzähl die, weil ich habe das überhaupt nicht begriffen. Ich habe einfach überall gesehen, wie die auftaucht. Spannend.
Erzählt. Du, viel weiter bin ich auch nicht. Ich habe auch festgestellt, dass die einfach überall auftaucht, dass darüber Berichte geschrieben werden, dass jeder Supermarkt plötzlich Dubai-Schokolade hat, dass überall plötzlich Plakate hängen mit hier gibt's Dubai-Schokolade und dass die Menschen plötzlich über das Thema Dubai-Schokolade sprechen. Und eigentlich fand ich, ist es eine super Metapher für das Jahr 2024. Denn irgendwie wurde 2024 immer über das Falsche berichtet. Das war
Ah,
so mein Eindruck, oder?
sehr klug, absolut sehr klug. Und vor allem Dubai, punkto Frauenrechte, oder? Da könnte man ganz viel Kritisches anmerken. Ich komme dann noch dazu, wenn ich die UNO feministisch umformuliere. Ich möchte noch ganz kurz drei Gründe aufbringen, wieso Trump eben besser war als Kamala Harris, jetzt neben den Männern im Frauensport. Für mich natürlich entscheidend der Nahe Osten. Er ist ein Dealmaker statt einer woken Zauderin und einer Islamo-Versteherin. Er vertritt die harte Linie, also und vor allem seine Administration, die er vorgeschlagen hat, die absolut harte Linie gegen den Iran, die entscheidend ist für unsere Zukunft der westlichen Demokratien. Und die Trump-Administration steht für unmissverständliche Solidarität mit Israel, was sehr, sehr wichtig ist für unsere westlichen Demokratien und Weiterentwicklung. Und dann muss ich auch sagen, dass an die Adresse all meiner Familienmitglieder noch zur Erinnerung: Frauengleichstellung ist nicht nur ein Abtreibungsthema, sehr verehrte Damen und Herren meiner Familie. Weil mir wird immer wieder vor den Kopf geworfen, ja, aber also Abtreibung als Recht. Und auch da muss ich sagen, das ist ein wichtiges Thema, vor allem der 50er und der 70er Jahre. Es gibt im 21. Jahrhundert ganz viele Verhütungsmöglichkeiten. Sicher, safe und gesund. Und ich finde eben, Abtreibung soll unbedingt legal sein. Sie soll gesundheitlich nicht lebensgefährlich sein oder überhaupt gesundheitlich nicht gefährlich sein. Sie sollte aber auch möglichst selten stattfinden. Das ist noch
Aber
meine Position und die finde ich
ja.
schon auch wichtig. Und noch schnell auch an die Adresse aller Hörer und Hörerinnen, die schon jetzt nicht mehr zuhören mögen wegen Trump, weil das Argument immer kam, er ist doch ein Vergewaltiger. ABC musste gerade 15 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen an Trump wegen Verleumdung, weil das Gericht explizit festgestellt hat, dass Trump zwar ein sexueller Belästiger ist, in dem Fall in New York, aber explizit kein Vergewaltiger. Und ich finde, diese Unterscheidungsmöglichkeiten oder auch diese Berichte sind wahnsinnig wichtig, wenn es um Trump geht. Ich sehe einfach immer, wie mir fleischliche, menschliche Bots entgegenschreien hier in Europa, wenn es um die USA und die Wahlen 2024 geht. Und das musste halt auch einfach noch erwähnt werden
Ja,
in diesem
ich will dazu
Jahresrückblick.
zwei Sachen sagen. Also ich würde lieber mit Kamala Harris ein Glas Wein trinken gehen als mit Donald Trump. Ich finde tatsächlich auch Donald Trump muss erstmal jetzt Dinge auch einlösen. Ne? Ich glaube schon, was wir feststellen können, ist, dass diese Wahl, die ja ganz Deutschland überrascht hat,
Ja.
nein, nicht ganz Deutschland, also wir sind da ein bisschen wie bei Asterix und Obelix, einige auch nicht, uns nicht.
Sehr schönes Bild.
Aber auch, die hat ja durchaus was ausgelöst, bereits eben jetzt, aber politische Handlungen
Warten
im
wir ab.
solchen war es noch nicht. Ne? Und von daher, ich tue mich schwer, auch mit jetzt Times Magazine hat Donald Trump zur Person of the Year
Ja,
erkoren, ne?
Sehenswert.
Die machen das ja seit, weiß nicht, 1937 immer also lange waren es ja zwei, lange war es Man of the Year und Woman of the Year und seit irgendwie ein paar Jahren ist es nur noch Person of the Year und
Aha,
die
weil es keine Frauen
Frauenquote
mehr gibt, ja,
geht
genau.
rasant runter.
Ja.
Aber also dieses Jahr, also Donald Trump, und ich finde es schwierig, das ist so ein bisschen wie der Friedensnobelpreis für damals Barack Obama, bevor er Präsident wurde. Das ist
Absolut.
alles irgendwie, lasst uns doch auf politisches Handeln gucken. Abgesehen davon, vielleicht passt es auch einfach hier, ich finde, es hätte international eine andere Person of the
I
Year
know.
geben müssen, und zwar Giselle Pellico.
Genau, du
Du
nimmst mir
auch?
den Namen, ich
Ja?
für mich auch. Ich
Ah,
wollte das gerade
ja.
sagen. Die Französin Gisèle Pellico ist für uns die Podcastin, die Frau des Jahres 2024. Sie wurde über den Zeitraum von 10 Jahren wahrscheinlich über 80 Männern vergewaltigt, 49 Männer und ihr Ehemann standen jetzt vor Gericht in Avignon. Willst du weiterfahren
Und
und
just
übernehmen?
heute, wir schalten uns zusammen am 19. Dezember 2024, just jetzt finden in Avignon die Urteilsverkündung statt. Alle 51, die vor Gericht standen, wurden schuldig gesprochen.
Ja.
Und jetzt aber werden gerade auch die Strafmaße bekannt gegeben. Ich habe jetzt das Strafmaß ihres Ehemannes, der sie über Jahre betäubt und zur Vergewaltigung angeboten hat, mitbekommen. Der hat 20 Jahre bekommen, danach Sicherungsverwahrung. Giselle Pellicot, ich finde Wahnsinn, was diese Frau für eine Kraft hat, für ein Rückgrat hat, auch für sich einzustehen und nicht nur für sich, sondern für alle Frauen, denen sexuelle Gewalt und Missbrauch geschieht.
Und sie
mit
hat
ihrem
da das Zitat.
Starken Zitat, ja. Dass die Scham die Seite wechseln muss, das ist absolut zentral.
Ja, sie hat es aber ausgeführt. Bevor sie sagt, die Scham muss die Seite wechseln, hat sie gesagt, Zitat, ich will, dass Frauen keine Scham und Schande mehr verspüren. Nicht wir sollten uns schämen, sondern sie. Ich finde, so formuliert ist es noch krasser und noch eindeutiger, weil es hier wirklich um die Frauen und die Täter geht. Und das, weil, weißt du, die Scham muss die Seite wechseln, das wird jetzt quasi zum Slogan, zum Brand benutzt von ganz vielen Aktivisten und Aktivistinnen, die das nie tun sollten, weil sie genau das Gegenteil tun, verstehst? Also weißt du, das ist wie ein Brand. Aber ich finde dieses Zitat, ich will, dass Frauen keine Scham und Schande mehr verspüren, nicht wir sollten uns schämen, sondern sie ist einfach... ist so, weißt du, ist so aktiver, oder? Das ist nicht immer diese Substantivierung von im Markensprech, oder?
Ja, und es zeigt auch nochmal ihre Position und ihre, ich bin ja immer eine Verfechterin der Macht des Individuums und hoffe auch auf die Macht des Individuums und dass eben diese Frau Giselle Pellicot mit ihrem Weg, den sie da hat gehen müssen, auch in der Öffentlichkeit, ne?
Ja.
Also diese Vorstellung ist einfach furchtbar, wie viele Tage haben diese Gerichtsverhandlung gedauert, was für Fragen musste sie aushalten.
Ja, und die Dokumentation, oder? Der Ehemann hat es penibel archiviert und beschrieben und hat alle Videos und Fotos. Also deshalb war da die Beweislage eindeutig. Also es war viel, in Anführungszeichen, einfacher für Giselle Pellicot, weil es da im Unterschied zu anderen Vergewaltigungsprozessen, wo das Vergewaltigte immer wieder skrutiniert, untersucht wird. Ja.
Aber gerade das war doch auch hanebüchen. Also es gibt die ganzen Videos über diese Vergewaltigung, die wurden auch gezeigt vor Gericht. Und trotzdem gab es einige dieser angeklagten Männern, die gesagt haben, nein, aber da hat sie sich gekratzt und da hat sie sich bewegt. Das beweist doch, dass sie gar nicht betäubt war. Und weißt du, also
Wahnsinn,
allein
nein,
selbst dann hatten diese Männer, die ja... Und ich will es mal in aller Deutlichkeit sagen, das waren völlig ganz normale Männer. Das waren die Nachbarn, das waren die Leute, denen sie beim Bäcker begegnet ist. Das waren die Leute, die sie seit Jahrzehnten zum Teil kannte, ne? Die auf der Straße gegrüßt haben, die sie da vergewaltigt haben. Und kaum einer hatte die Stärke, auch einfach zu sagen, ja, das war falsch und keiner ist zur Polizei gegangen.
Genau,
ne?
Ich zeige es an, weil der Ehemann wurde nur per Zufall, in Anführungszeichen, 2020 festgenommen, weil er im Supermarkt erwischt wurde, weil er den Frauen unter dem Rock gefilmt hat. Und dann ist die Polizei, hat die Computer und Kameras alle beschlagnahmt und ist dabei eben auf das Videomaterial und Fotoarchiv von diesem Vergewaltiger, Massenvergewaltiger und Organisator von Massenvergewaltigungen gestoßen und hat dann die Ehefrau damit konfrontiert, die übrigens Giselle Pellicot, die ist mittlerweile geschieden, sie hat erreicht, dass dieser Prozess öffentlich wird. Und das war gegen alle Angeklagten, gegen den Willen aller Anwälte der Angeklagten. Weil die wollten natürlich diesen Prozess nicht so weltweit bekannt machen. Und das erschüttert nun den Globus weltweit. CNN hat exklusiv berichtet und berichtet auch über ähnliche Fälle oder Foren in den USA. Also hoffen wir, dass das die Wirkung sein wird, dass diese Websites und auch die Pornografisierung des Alltags, also dieses Nachstellen von scheußlichen Pornos, wo eben die Frauen immer oder oft vergewaltigt werden, dass wir hier endlich einen öffentlichen Diskurs haben und auch ein Abschalten dieser schändlichen Webseiten. Also das ist ganz wichtig, dass das zum großen Thema im Westen auch wird.
Ja, das ist eine Hoffnung, aber mal schauen. Ne? Also ich nehme schon auch die Diskussion über Gewalt an Frauen, die jetzt in den letzten Wochen ja durchaus präsent war, immer mal wieder präsent wird, ne? Wenn so Ende des Jahres der Tag gegen Gewalt gegen Frauen kommt, am 25. November. Dann ist so die Zeit der Lippenbekenntnisse, aber was eben auch zählt, ist auch da die konkrete Handlung. Und
die Handlungen, weshalb ich zu einem anderen ganz fürchterlichen Thema komme, bevor wir dann irgendwann uns auch mal wieder amüsieren über die KI. Ich möchte die UNO, ich möchte für dieses Jahr die UNO, die Vereinten Nationen, thematisieren, die für mich eine absolut schändliche Organisation geworden sind. Und ich habe Vorschläge gemacht, für mich notiert, wie die UNO unbedingt feministisch werden sollte, respektive westlich und demokratisch und nicht autokratisch, diktatorisch und islamistisch, so wie sie sich im Moment generiert gegenüber den Frauen in Afghanistan, denen in diesem Jahr 2024 sogar verboten wurde von den Steinzeit-Taliban, wurde ihnen verboten, nicht nur im öffentlichen Raum nicht zu singen, sich zu bewegen, sondern auch nicht miteinander mehr zu reden. Und dass das nicht zu einer absoluten Isolation des Steinzeitsregimes, zu einer Aushungerung dieser Monster führt, via UNO oder die Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof, all dieser Dreckskerle, das ist der Riesenschock, das Fürchterliche, was diese alle, oder das Rote Kreuz, dass die Geiseln, die israelischen Geiseln, nicht einmal besucht hat. Also nicht einmal drauf gedrungen hat bei den Entführern, Ermorderer und Folterer im Gazastreifen, nicht einmal versucht hat, das internationale Rote Kreuz, eine schweizerische Präsidentin, die früher ganz eng mit den Palästinensern zusammengearbeitet hat im internationalen UNRWA und auch dem Generalsekretär, der aufgrund von Vorwürfen von seinem Amt zuerst zurücktreten musste, Innenrat der UNO, aber jetzt Generalsekretär ist des Internationalen Roten Kreuzes, also die Schweiz als Drehpunkt der Terrorverharmlosung und Hamas-Kuschlerei. Wer weiß, wie viele Gelder da noch auf Schweizer Banken liegen. Das ist nur Spekulation meinerseits. Aber also, dass all diese Themen weder in den internationalen Gremien wirklich vorangepusht wurden, weil es um Gender-Apartheid, Folter und Vergewaltigung von Millionen von Frauen geht, unter anderem auch im Iran, wo sich die Frauen immer noch in der Revolution Frau, Frieden, Freiheit, Frau, Leben, Freiheit wehren, also dass all dies nicht nur in den internationalen Organisationen völlig verpasst wurde, also Gender-Apartheid, die Folter, die Massenvergewaltigungen und die Morde an Frauen werden gut geheißen der internationalen Organisationen durch ihr Stillschweigen. Das ist mal entscheidend und auch die unterirdische Medieninformationspolitik, die bei Massenvergewaltigung, Folter und Ermordung von Frauen sich auf Themen konzentrieren in den westlichen Demokratien und Afghanistan, Iran, jetzt Syrien, Irak, das Heiratsalter für die Mädchen auf 9 Jahre gesetzt hat, überhaupt nicht erwähnen. Also meine Veränderung im Jahre 2024 war ganz klar, die UNO muss feministisch werden oder sie soll sofort abgeschafft werden.
Und wie erreichst du das? Was ist dein Vorschlag?
Mein Vorschlag ist erstens das Vetorecht Weißt du, das Vetorecht der großen Mächte aus dem Kalten Krieg, China, Russland, USA und Frankreich, das Vetorecht sollte nur noch für Staaten gelten. Also das klassische Vetorecht kannst du abschaffen, aber das Vetorecht sollte nur noch für Staaten gelten mit Frauengleichstellung. Das Vetorecht der UNO ist ein Machtinstrument. Warum sollten Autokratien, die Frauen unterdrücken, es behalten? Statt das Vetorecht für alle zu geben, sollte es an klare Bedingungen geknüpft sein. Nur Staaten, die Gleichstellung gesetzlich und praktisch garantieren, dürfen im Sicherheitsrat sitzen. Dann weiter. Die Frauenrechte sind neu die zentrale Messlatte für die UN-Mitgliedschaften. Der Take ist, wer Frauen unterdrückt, sollte in der UNO keinen Platz am Tisch haben. Die
Yes.
Mitgliedschaft in UN-Gremien, insbesondere im Menschenrechtsrat, sollte an die Einhaltung von Frauenrecht geknüpft werden. Staaten wie Afghanistan oder Iran müssen sofort ausgestoßen werden. Irak auch, solange
Saudi-Arabien.
Saudi-Arabien, Katar, ja genau, solange sie die Rechte von Frauen systematisch mit Füßen treten und die jährliche Überprüfung durch die UN Women und unabhängige Gremien müssen hier als Grundlage dienen für die Mitgliedschaft der UNO. Dann den feministischen
Wer,
Sicht.
sag mal, wer hat gerade den Vorsitz in der UN-Gruppe zu Menschenrechtsfragen? Das ist
Türkei.
Saudi-Arabien, oder?
Türkei. Nein, es
Ist das
war
Türkei?
Saudi-Arabien und jetzt ist
Ah.
es, glaube ich, die Türkei, die sich ja auch auszeichnet unter dem osmanischen Reichträumer Erdogan, der auch islamistisch seine Ehefrau instrumentalisiert mit Kopftuchregelungen, der ja die Säkularisierung der Türkei aufgehoben hat. Auch das, meine sehr verehrten Damen und Herren, nie ein Thema in den westlichen Medien, oder? Also
Nein,
die
und
wahrscheinlich aufgerichtet sind dafür, die westlichen Demokratien, die Frauenrechte eigentlich zugunsten der islamistischen Staaten abzuschaffen. Also das war jetzt zynisch.
ja, na, aber du, ich finde deinen Vorschlag brillant. Der ist brillant, brillant, brillant. Leider völlig unrealistisch, weil in der UNO wahrscheinlich solche Vorschläge mit Mehrheitsvotum verabschiedet werden müssten.
Nur, wir
und
müssen
ich
ja das
glaube, es
Geld sperren. Also die westlichen
oder
Staaten
so. Ja, genau.
zahlen natürlich nicht die Millionen. Wir zahlen ja
Aber
den
das
Scheiß.
Bittere ist doch,
Entschuldigung.
dass die Mehrheit der Staaten, die UNO-Mitglied sind, diese Werte nicht vertreten. Das muss man doch auch
Genau,
mal,
deshalb haben sie
das
in
muss,
der UNO nichts zu suchen. Schluss,
ja,
fertig, Amen.
aber weißt du, ich stelle fest, eine UNO gibt es auch schon so lange und UNO war ja auch eigentlich eine fantastische Idee und eigentlich auch ein Zeichen der Errungenschaft, der Völkerverständigung. Und heute gilt doch, UNO sagt, UNO-Generalsekretär sagt, die UNO-Gruppe Rüsselbüm sagt, das hat doch immer einen Wert und man denkt, wow, selbst die UNO sagt das. Und das ist eben gar nicht so. Also natürlich sagt sie das, aber wir müssen es trotzdem in ein Wertegerüst
Die
einordnen
UNO
und dann
ist,
festen, stellen wir fest, beispielsweise bei der Bewertung von Israel. Ja, herzlichen Glückwunsch. Israel ist der einzige jüdische Staat und steht wie vielen? 52, 56 explizit islamischen Staaten gegenüber in der UNO. Und dann wundern wir uns, dass Israel von der UNO härter bewertet wird, und zwar laufend bewertet wird, als beispielsweise Afghanistan. Das wundert uns dann. Weißt du, das ist doch irre. Also die UNO hat doch ein UNO ist wie Dubai Schokolade, tata. Auch
Ach,
UNO
sehr
ist wie
gut.
Dubai Schokolade. Also
Ein Trend, das ein Brand vertritt, der schon längst nur noch für Vergiftung, Folter und Mord an Frauen dasteht. Und das ist die Erkenntnis für mich 2024. Ich möchte noch die wichtigste UNO-Resolution formulieren. Es geht, fortan sollen Sanktionen für frauenfeindliche Staaten ab sofort eingeführt werden, denn die Sprache, die Diktaturen verstehen, sind Konsequenzen, nicht Appelle, so auch die Worte der Rohnerin. Staaten, die Frauenrechte systematisch unterdrücken, müssen klare Sanktionen spüren. Handelsrestriktionen, Reiseverbote für politische Eliten oder der Ausschluss aus internationalen Finanzstrukturen, sagt die Schweizerin mit großem Gruß an die UBS. Nur so wird Druck aufgebaut, der echte Veränderungen bewirken kann. Die UNO ist im Moment, und auch da habe ich einen Appell an unsere Medien, vor allem SRF, also die öffentlich-rechtlichen Gefäße, die UNO ist im Moment die PR-Agentur für antiwestliche, antidemokratische, antichristliche und vor allem Anti-Gleichstellungspolitiken für die ganze Welt. Die UNO ist ein schandes Gremium geworden. Das habe ich 2024 mit absolutem Entsetzen feststellen müssen. Und das hat mein Fundament der Internationalität. Ich habe damals für den Beitritt der Schweiz zur UNO natürlich die Kampagne gemacht. Das war, was war das? 86. So um den Dreh, oder? Also, als ihr alle noch nicht geboren seid. Aber auf jeden Fall, ich bin die Internationalistin. Und deshalb habe ich gesagt, es ist für mich wirklich, es war für mich persönlich und politisch und aktivistisch das Jahr der Erkenntnis, wie alles Gute, auf dem ich gestanden bin, als Fundament unter meinen Füßen, in meinem Kopf, in politischen Urteilen zerbröckelt ist. Das finde ich echt erschütternd.
Das ist erschütternd. Und jetzt liegt der Ball bei mir. Wir sind jetzt alle so emotional am Boden und genervt und frustriert und so. Nein. Ich versuche das jetzt wieder, um uns da hochzuklettern. Und komme zu einem Thema, was euch vielleicht aufgefallen ist, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das Foto unserer heutigen Folge euch genauer anschaut. Auf diesem Foto seht ihr nämlich, und das wusstet ihr gar nicht, Regula Stempfli und Isabel Rohner beim Podcasten. Und zwar so, wie eine KI uns sieht. Und wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Elon Musk hat auf X seine KI oder seinen KI-Dienst Grok freigeschaltet. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann er das gemacht hat. Ich habe es erst gestern mitbekommen und auch gestern mal ausprobiert und war erstaunt. Also diese KI-Funktion, das ist wie ChatGPT, aber generiert, kann Text generieren, kann aber auch Bilder generieren. Und beim Text habe ich auch mal gefragt, ne, wer ist die Rohnerin? Und da war Grok erstaunlich präzise. Also ich konnte mich da tatsächlich wiederfinden. Wobei ich mich erinnere, dass ich mal bei ChatGPT vor ein paar Monaten das ausprobiert habe. Dann kam dann raus, Isabel Rohner ist die Schweizer Botschafterin in Deutschland. Ja. Anyway, jedenfalls habe ich dann Bilder ausprobiert. Und mit eines der ersten war, zeichne ein Bild von mir mit Regula Stempfli beim Machen von die Podcastin. Und weißt du, was da rausgekommen ist? Ich weiß gar nicht, ob ich dir das geschickt habe. Rausgekommen ist nämlich ein Bild von einer sehr rothaarigen Brillenträgerin, was dann wohl ich sein sollte, zusammen mit einem Mann.
Mit einem Mann?
Ja,
ja mit klar, einem Mann. Also, es ist ja klar, dass eine ältere Frau mit einer jungen Frau nicht reden darf, wie unter den Taliban, sondern wenn es eine ältere Person ist, dann ist es definitiv ein älterer Mann mit einer jungen Frau, macht eine schöne Folge von die Podcastin.
Das ist so genau.
Das ist so unterirdisch.
Ja, und was bei Grok auch auffällt ist, also wenn, ich habe dann auch gesagt, zeichne mir Bilder von Isabel Rohner, ne? Und dann kamen dann vier Bilder und auch da vier Frauen, die ich finde technisch wahnsinnig gut gemacht sind, sie haben nur null Ähnlichkeit mit mir, wirklich null. Also sie haben rote Haare und eine Brille und das war's. Und was mir aber aufgefallen ist, auf diesen Grok-Bildern, trage ich immer bunte Strickpullis.
Oh Mann,
also so ganz bunt.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, alternatives Tussi, Entschuldigung, gegen alle Strickpulli-Trägerinnen. Nein.
Ich besitze.
Du hast,
ich weiß
keinen
nicht,
einzigen.
Aber, ich habe keinen einzigen Strickpulli. Keinen einzigen bunten Strickpulli. Keinen einzigen. Und das ist schon interessant. Ich meine, ich fand, dass das Positive daran ist, auf keinem einzigen Bild war ich tief ausgeschnitten. sondern hatte halt diese Norweger-Pullis.
Und das ist ein großer Unterschied, weil ich habe dasselbe gemacht mit ChatGPT und ich mache es natürlich auf Englisch und mein ChatGPT ist natürlich schon eher mein Partner gegenüber vielen Frauenthemen. Es ist aber immer noch die Daten von gestern. Wenn die Daten von gestern die Entscheidung von morgen bestimmen, bleibt die Zukunft männlich und vor allem im Bild, oder? Also ich habe es nicht hingekriegt mit ChatGPT, kleinere Brüste zu bringen, weil schon allein, wenn ich Brüste gesagt habe, also Breasts, ich hätte Bust, darf ich sagen, also rein sprachlich wurde ich gerade gesperrt.
Wie?
Dekolleté hat ChatGPT nicht verstanden. Ja klar, also wenn du Breast nimmst, kommt sofort, dies verletzt unsere Anleitungen, oder? ChatGPT ist ja ein Wokes, ist ja eher Woke programmiert, oder? Da kannst du aber eingeben, also ich habe dann bei meinem Bild eingegeben, bitte, wir waren beide ziemlich weiß und ich habe bei mir einfach eingegeben, bitte meinem südlichen Hispanic-Aussehen Rechnung tragen. Aber die Ausschnitte bin ich nicht losgeworden mit unterschiedlichsten Anweisungen. Und nochmals, die Daten von gestern sind männliche Daten, sind also gerade in der Bildform, in den Bildprogrammen, die sind wahnsinnig durch Biases, also durch Vorurteile, durch programmierte Vorurteile, wirklich
Geprägt.
pervertiert. Ganz, ganz schlimm. Und eben die Daten von gestern machen die Zukunft immer noch patriarchal, sexistisch, extrem frauenfeindlich. So wie ChatGPT mir bei Philosophen immer zuerst, immer noch, trotz zweijähriger Training, immer noch zuerst Männer anbietet. Und vielleicht als Philosophin dann Judith Butler, wo ich dann gerade wieder programmieren muss und sage, die ist keine Philosophin, das ist eine antisemitische, theoretische Hetzerin, vergleichbar mit vielen dieser völkischen Antisemiten der 30er Jahre. Egal, das entre parenthèses. Und es zeigt einfach, also das Bild bei ChatGPT von Isabelle Rohner und Regula Stempfli ist natürlich schon viel, viel hotter und toll, aber ich finde es wirklich krass, wie ich diese. Wenn du Frauen angibst, wie du die Brüste nicht rauskriegst. Also im Sinne von, weißt du, kleiner oder dicker. Oder ihr könnt euch nicht erinnern, das, was ihr jetzt seht, wie oft ich bitte dicker, die ältere Frau, bitte dicker, die ältere Frau eingegeben habe. Und das ist dann das Resultat. Ich bin
Und
ja
du bist
nicht
so,
so dick, nein, aber
aber
weißt
darf
du,
ich.
was ich meine? Also ich bin auch, ich habe nicht die Figur einer 20-Jährigen. Ich bin wahnsinnig glücklich darüber. Ich liebe meinen Körper. Aber es war wirklich ein unglaublicher Prozess zu sehen, dass du eine Vorlage mit dicker fast nicht durchbringst. Für
Aber
Frauen.
weißt
Und vor
du,
allem,
ich,
wenn du
aber, ich,
professionelle Frauen hast.
aber ich muss jetzt
Entschuldigung.
nochmal nachfragen. Ich meine,
Ja.
ich habe jetzt dieses Bild vor mir und ich sehe eine super attraktive Schwarzhaarige mit großen Ohrringen und ich sehe eine, wie soll ich das sagen? Schon so ein bisschen pornisierte Blondine mit einem Wahnsinnsdekolleté, die nur ein BH trägt.
Ja, der BH, den habe ich rausgekriegt. Also
Ja,
ich habe
aber
dann
guck
noch
doch.
eine andere Version.
Ach
Ich habe,
so.
aber als ich dann den BH bei dir rausgekriegt habe, habe ich dann den BH getragen. Also die ältere Frau.
Also nur ein BH und dann darüber ein ganz eng
Einfach das
geschnittenes
Jackett. Ja,
Sakko,
einfach
ne?
das
So.
Sakko. Ja.
Und
Und
bauchfrei.
ja, es geht, oder? Das ist die Logik von Männern. Das ist die Logik von Medien und Kultur und Theater. Das siehst du übrigens auch im Theater. Wenn du eingibst, also Unternehmerin, professionelle Frauen, also quasi Bibliothekarin oder all diese Pornokategorien, ich sage ja immer, Leute, punkto Frauen sind alle Computerdaten an Pornodaten, mit Pornodaten gefüttert worden. Und das ist nicht bekannt. Und es ist das Entscheidende, weshalb die Frauen im Computer so aussehen. Du hast die Pornokategorie professionelle Frauen oder eben Unternehmerinnen, wir sind Karrierefrauen. Ich habe alles eingegeben. Universitätsabsolventinnen, weißt du, ich mache dann auch Gegenbeispiele, Ärztin oder Pflegerin, ich mache auch Kassiererin. Und es sind alles, die Frauen werden in jedem Bildprogramm pornografisch ausgedrückt, außer bei GroKo oder wie das heißt von Elon Musk. Da ist es grottenschlecht, die Ästhetik. Und es ist deutsch, also wenn du das Deutsch eingibst, es ist, sieht aus wie der deutsche Hans Willi und die Marianne Bumsli-Bums, oder? Also, ja, nein, also deine...
Hauptsache die Bums, ja, ne?
Ja, ja, siehst du, das kam, mal, das kam jetzt im Unterbewusstsein. Und das ist echt hart. Das ist echt,
das ist echt hart.
Und das ist die Eroberung, wie Regula Stempfli schon seit 20 Jahren sagt, und das musste sie nicht verändern. Regula Stempfli, die Eroberung der Welt als Algorithmen oder quasi als fest fixiertes Bild. Das Problem, 2024 hat sich gezeigt, ist, dass nicht die Maschinen menschlich werden, sondern sich die Menschen immer mehr den Maschinen anpassen, sowohl im Bild als auch im Wort.
Ich habe gestern danach gesucht bei Grok, also bei, bei Elon Musks KI, zeichne mir ein Bild von Giselle Pellico.
Oh.
Und das war interessant und furchtbar und schrecklich, yes, weil ich bekam eine durchaus jüngere Frau, also so vielleicht in meinem Alter, so Mitte 40. Männer sind in diesem Alter noch jünger, deswegen rekurriere ich das auch für mich, also eine jüngere Frau. Und ich habe heute nochmal eingegeben, zeichne mir ein Bild von Giselle Pellico und Wunder, oh Wunder, es zeichnet mir ein Bild einer für Grocks Verhältnisse alten Frau. Also woran erkennt man alte Frauen? An weißen Haaren, so schneeweiße Haare. Das finde ich erstaunlich.
Hat Giselle Pellico nicht, ja genau.
Nein, sie hat rote Haare, aber trotzdem, das war jetzt, ich habe dann mit Grock nicht weiter gespielt. Ich habe nicht gesagt, Giselle Pellico ist aber so und so alt, ne? Sondern ich habe gestern gefragt, ich habe heute gefragt und ich sehe eine Veränderung, was ich doch bemerkenswert finde.
Das Thema ist, dass in der Öffentlichkeit, in Medien, Kultur, Wissenschaft und Universitäten es keine Frau, keine Bilder gibt von alten Frauen. Also keine unterschiedlichen Bilder von alten Frauen. Alte Frauen haben graue Haare, unterschiedliche vielleicht Körper, vielleicht unterschiedliche Hautfarben. Aber es gibt diese Vielfalt von Frauen zwischen 60 und 100, wie es tatsächlich jetzt schon gibt. Oder? Also wenn ich an all meine Freundinnen denke, in meinem Alter, in meiner Generation, das ist eine unglaubliche Vielfalt. Wir sehen so anders aus, ihr
Ich würde tatsächlich sogar so weit gehen und sagen,
und die werden nicht repräsentiert.
Das ist die gesellschaftliche Gruppe, also die Frauen ab 60 oder nehmen von mir aus die Frauen ab 70, die so unterschiedlich aussehen wie keine andere Gruppe.
Genau, währenddem die Männer ab 60 alle gleich aussehen, finde ich, also im deutschsprachigen Raum vor allem. Das finde ich ja, weißt du, auch vom
Mir fällt das auch immer
Kleidung,
im Urlaub.
Von der Kleidung und so, Entschuldigung.
Und im Urlaub fällt mir das auch auf, ne? So ältere Paare, die Frauen meistens viel, viel besser angezogen als die Männer, die im Urlaub dann sagen, nein, ich entscheide selber, was ich anziehe und überdurchschnittlich häufig kurze Hosen tragen, ob es passt oder nicht, das fällt mir richtig auf.
Wir sind so böse.
Ich bin heute ein bisschen albern, ehrlich gesagt. Ich entschuldige
wir
mich.
Sind,
Frau Dr. Rona.
Wir sind auch schon ein bisschen in Ferienmodus. Das ist auch gut und wir wollen ja auch Hoffnung verströmen. Und ich finde tatsächlich, wir müssen ganz viele Bilder von uns hochladen. Also diese unterschiedlichen, deshalb macht Selfies bis zum Wahnsinn, macht schöne veröffentlicht sie, weil wir brauchen vor allem auch die älteren Frauen, das ist ein Aufruf, bitte, dass die Computerprogramme gefüttert werden mit der Vielfalt von Frauen über 50, 60, 70 und 80, weil diese Vielfalt gerade im Stil ist einfach überwältigend toll. Also ich sage es auch immer, also deshalb, wenn ich von Frankreich oder von Italien nach Hause komme, nach München, dann bin ich eine ganz andere Frau, ein ganz anderer Mensch. Selbst wenn ich Französisch rede, wird mein Aussehen und mein Gefühl ganz anders. Und ich finde, damit müssen wir alle auch spielen und eine Liebe zu unseren Körpern und unserer Vielfalt auch kriegen.
Weißt du, das war auch eine Erkenntnis 2024, 2024 oder wieder eine Erkenntnis 2024. Die großen Städte waren ja durchaus auch voll mit einem Filmplakat eines bemerkenswerten Films. Und wenn ich so aufs letzte Jahr gucke, würde ich auch sagen, für mich einer der Filme 2024. Und zwar ist es das Biopic Lee über Lee Miller, die Fotografin, ein Film der Filmemacherin. Ich komme sofort drauf, Alan Kuras.
Ah, du bist sehr
Also
gut, ja.
eine Frau gemacht. Und auf diesem Filmplakat sieht man ein, ich finde, grandioses Bild, ein super interessantes Bild des Gesichts von Kate Winslet, die auch erst Ende 40 ist, aber auch einfach wie Ende 40 aussieht. Wunderschön ist, toll aussieht, aber eine Frau Ende 40 ist mit Falten, wie sie Frauen Ende 40 haben. Und ich habe das gefeiert und mir ist aber auch aufgefallen, wie ungewöhnlich selbst Bilder von Frauen von Ende 40 in unserer Öffentlichkeit sind. Und tatsächlich habe ich mich mit mehreren Leuten, Freundinnen, Freunden auch unterhalten über diesen Film und von mehreren kam der Hinweis, ja, aber mit diesem Plakat hat man Kate Winslet also auch keinen Gefallen getan. Wo ich denke, hallo, haben wir es denn, wir haben es nicht nur verlernt, wir haben es nämlich nie gelernt, Frauen mit normalen, schönen Frauengesichtern zu sehen.
Also auch ich habe ja als erstes auch gesagt, ja, also Lee Miller war viel schöner als dieses Filmplakat. Also ja, absolut. Absolut. Gleichzeitig finde ich die Ästhetisierung von meinem eigenen Bild sehr wichtig, weil es gibt dann Bilder, es gibt Bilder von mir, die ein Bild von mir machen, das meiner Selbstsicherheit, meinem Wohlgefühl, meinem Ich-Sein, im Körper glücklich sein, überhaupt nicht entspricht. Also das ist furchtbar. Ich finde das dann eine regelrechte physische Verletzung, wenn, das machen übrigens gerne Frauen, wenn mich Frauen fotografieren und zwar auf eine Art und Weise, die echt boah, ist es eine alte hässliche Schachtel, oder? Irgendwie so bringt, wahrscheinlich um sich selber besser darzustellen. Das ist furchtbar. Ich finde das unterirdisch. Und das Bild, das, was ich eigentlich ganz wichtig finde, ich finde Fotografien und Bilder sind wirklich sehr sorgfältig zu behandeln, weil sie verletzen Selbstbilder massiv. Und das geht nicht. Deshalb finde ich, bin ich eine große Verfechterin auch von Selfies.
Ich weiß, ja, gut, dass du diesen Schlenker noch gemacht hast für mich, weil meine Assoziation gerade in eine andere Richtung ging. Also selbstverständlich, wir haben ja alle Bilder von uns, wie wir uns sehen. Also ich bin ja der Mensch, der mich am seltensten sieht, ne? Ich sehe mich nur, wenn ich vorm Spiegel stehe. Das tue ich offen
Nicht
gesagt nicht besonders
24
häufig.
Stunden.
Ne? Alle Menschen, die um mich herum sind, sehen mich häufiger als ich mich selber. Manchmal bin ich dann auch erstaunt, wenn ich Fotos sehe von mir und sage, so sehe ich aber gar nicht aus.
Genau.
Und dann höre, doch, doch, so siehst du aus. Und so
Nein, so
sehen
ist.
wir auch aus.
Nein.
Nichtsdestotrotz ist es ja völlig in Ordnung, wenn wir, auch alle von uns haben doch Fotos, wo wir uns gefallen. Und das ist doch auch schön. Das ist doch auch
Ja,
gut.
aber ich finde, also da lasse ich dich als Philosophin noch nicht von der Hook, von auf der Hook, oder? Also dich lasse ich da als Fisch wirklich zappeln. Das geht so gar nicht in der Bildbetrachtung. Ein Bild ist immer eine Zusammensetzung, eine fragmentierte Auflösung, je nach Licht und Schatten und je nach Beabsichtigung oder Ausschnitt der jeweiligen Fotografin. Und die Bildermacht seit der Erfindung der Fotografie ist so viel politischer als alle anderen Techniken. Und auch die ganzen KIs, also die ganze Computersprache, ist eigentlich eine Bildersprache. Wir weben mit dem Computer, wie früher wir einen Teppich gewebt haben. Und zwar mit einem Schiffchen, das ein Strichlein hat und ein Loch. Und überall, wo es ein Loch hat, muss es ein Muster weben. Überall, wo es ein Strichli hat, kann es einfach über den Teppich gehen. Da ist das Programm schon gesetzt. Und genau diese Logik des Teppichwebens webt sich über die Frauen, ihre Gesichter und ihre Körper, über die Männer auch, aber das ist nicht unser Thema. Und genau dieses Strichlein und diese Löcher weben ein Teppichmuster, das total frauenfeindlich und sexistisch ist. Und solange dieses Muster so frauenfeindlich und sexistisch ist, beharre ich darauf, jedes Bild, das mich nicht so schön zeigt, wie ich bin, in aller Facette, sofort gelöscht wird.
Ja, du hast recht, aber trotzdem sage ich Veto. Ich versuche zu erklären, wie ich meine Veto-Position stütze. Also, wir erinnern uns nochmal an den Wahlkampf in den USA. Vielleicht hast du das auch mitbekommen. Es ging auch in den sozialen Medien rum. Das Bild, das Foto, was die Republikaner über J.D. Vance, den jetzigen oder baldigen Vizepräsidenten, veröffentlicht hat, hatte echt keine Ähnlichkeit mehr mit dem wirklichen J.D. Vance. Ein findiger Journalist hat das Originalfoto dann mit veröffentlicht, was ja, ne, also wir kennen diese Fotos, was ja ein professionell gemachtes Foto ist für die Kampagne, also perfekt ausgeleuchtet, auch das Originalfoto und dann aber durch Photoshop gedreht, sodass er höhere Wangenknochen kriegte, ein bisschen mehr Kontur, ein bisschen weniger Babyface und auch die Nase war ein Stückchen länger, als sie im Original war. So, ne?
Mach ich nie. Alle meine Fotos übrigens veröffentlicht sind 1:1, außer dass ich vielleicht eine Farbe rein
drüber. Glaube ich dir. Und ich unterstütze auch dezidiert deine Forderung, dass Frauen mehr Bilder von sich selber, die sie selber machen, wo sie sich gefallen, sich veröffentlichen. Fühlen. Da sind wir voll auf einer Linie. Ja. Nur dieser Punkt, was passiert eigentlich, wenn wir Bilder veröffentlichen von geschönten Ichs? Was würde eigentlich passieren, wenn wir das ad absurdum führen, beziehungsweise konsequent zu Ende denken? Wenn ich sage, ja, naja, gut, aber ein bisschen, ich fühle mich halt besser, wenn ich so und so aussehe und das veröffentliche als mein Ich. Das muss nicht unbedingt mit mir übereinstimmen. Und es gab ja viele Fälle im Netz, die auch aufgedeckt wurden, wo oftmals waren es ja auch Männer, die sich als Frauen ausgegeben haben und um so in Kontakt zu kommen zu anderen Frauen. So. Ja, aber ich weiß, das war nicht dein Thema. Aber um das zu Ende zu bringen, unsere digitale Technik ist schon so weit, dass Fotos angepasst werden können, so wie sie unserer Selbstwahrnehmung entsprechen. Und dass diese Selbstwahrnehmung potenziell auch medial benutzt wird.
Absolut.
J.D. Vance, die benutzen dann das geschönte Foto. Was passiert mit Bewegtbildern? Unsere Technik ist so weit, dass sie bald auch die Bilder, die sich bewegen, ne, wo wir nun die Mimik haben, und ich gehöre zu den Menschen mit einer großen Mimik, deswegen sind Fotos von mir, wenn ich rede, immer ganz erschreckend.
Ja, bei mir
aber
auch,
wo Technik sich selbst über Bewegtbilder drüberlegen kann in Realtime. So, das, und ich sage dir, das wird demnächst kommen.
Du hast absolut recht. Also da möchte ich dir gerade sagen, was das mit uns macht. Das macht mich, also das kannst du sehr kulturpessimistisch anschauen, das kannst du aber auch politisch optimistisch darstellen. Weil die Künstlichkeit der Welt so weit geschritten ist, dass die Welt perfekt imitiert wird, sind wir Menschen und Lebewesen wieder viel bewusster, dass die Welt keine Kunst ist, sondern Natur. Und dass wir diese Unterscheidungskraft stärken, indem wir der Wirklichkeit viel mehr Gewicht geben als den Medien. Deshalb ist einer meiner Vorschläge beispielsweise, und da werde ich natürlich alle AkademikerInnen und mich selber auch arbeitslos machen, dass beispielsweise wir könnten auch die Löhne von Menschen, die mit Lebewesen arbeiten, viel höher ansetzen als die Löhne von Menschen, die mit Daten zusammenarbeiten. Weil heutzutage regiert die Kunst uns. Die Kunst, das ist die neue Religion.
Das ich Künstliche. Jetzt
das Künstliche, ja, das genau. Künstliche. Dataismus. Ja, ich bin aber dann extra ein bisschen böse mit der Kunst, oder? Weil die Kunst sich immer als das Gute versteht. Und ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Gute will und doch das Böse schafft. John the Wolf Goffey. Womit ich wieder bei meinem Lieblingskrimi von Isabel Rohner, die perfekte Krimi schrieb, Gretchens Rache bin. Großartig. Aber ganz ehrlich, Isabel Rohner, du hast absolut recht. Diese wahnsinnige Gefährlichkeit und was es macht mit uns als Menschen in der Wirklichkeit, dass dieses Bild sich so überstülpt über uns, dass wir, wie Marlene Dietrich, dann ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr das Haus verlassen, weil wir dem Bild nicht schaden wollen, das die Medien von uns gemacht hat, das uns auch unser Einkommen generiert, oder? Also ich denke da an alle Influencerinnen, die nur mit dem Aussehen Geld machen, oder? Ich bin natürlich die 20 Jahre zu früh, aber ich sage euch, für Weihnachten, wahrlich, ich sage euch, die große Fähigkeit, die Welt völlig zu simulieren und quasi auch totalitär zu simulieren, wenn wir an die Volksrepublik China denken, den Überwachungsstaat, den sie Iran gegeben haben beispielsweise, diese Vollständigkeit wird uns im Westen, in den westlichen Demokratien dazu führen, dass wir großartige Instrumente der Unterscheidungskraft zwischen Künstlichkeit und Natürlichkeit finden und dass wir beispielsweise ganz klar sind, dass die Künstlichkeit von einem Sprechakt «Ich bin eine Frau» sich absolut als künstlich beweisen wird, weil wir Unterscheidungskraft haben mit der Natur, dass Frauen eben sagen «Ich bin natürlich eine Frau».
Schöner Gedanke. Sehr, sehr schöner Gedanke. Sehr, sehr schöner Gedanke. Ich bringe es gerade noch mal auf meine heute etwas profane Ebene runter. Ich war nämlich gestern in einem Laden. Mein Gott, das war so grandios. Ein Laden, Zielgruppe würde ich sagen, Frauen ab 70. Ich habe noch nie so einen bunten, wilden, hemmungslosen, vielfältigen Klamottenladen mitbekommen. Ja. Im Ernst. Ja. Und ich denke, diese Natürlichkeit hat viel mit gesellschaftlicher Freiheit zu tun. Und ich nähere mich so der Erkenntnis, die Hedwig Dohm schon in, 1876 zu Buche getragen hat, dass wenn die Gesellschaft, wenn ihr nichts mehr von der Gesellschaft wollt, seid ihr frei.
Das hat wahnsinnig viel. Und ich möchte aber hier unbedingt erwähnen, nicht vergessen, meine großartige Freundin und Künstlerin Luise Deininger, die ist erst über 50 ein paar Jahre, aber die unglaublichsten Kleidungen von Uganda beispielsweise nach Wien bringt in einem genialen Kleidershop mit Farben und Kleidungsstücken, die alle Frauen in jedem Alter zu unglaublich kraftvollen und schönen und Anführungszeichen natürlichen Frauen, nein, ohne Anführungszeichen, sondern Frauen zelebrieren und helfen. Ich denke, wirklich Kleider machen Leute und ich denke, die Mode, die westliche Mode für Frauen über 60 ist so peinlich und wir sollten schon längst uns in den unterschiedlichsten Formen kleiden können und eben auch die Bildgenerierungsprogramme, wenn sie erfolgreiche Karrierefrauen als Aufgabe zur Bildkreation kriegen, nicht automatisch eine 20-Jährige im sexy Sakko darstellt.
So, das war der Jahresrückblick 2024. Hatten wir uns vorgenommen, ist ein bisschen anders geworden. Ich liebe das, ne? Also es lebe die Imperfektion und die Spontanität. Und 2025 wird sowieso viel besser. Von daher, darüber sprechen wir bei der nächsten Folge. Und damit sagen wir
auf das Gute der Welt, auf die Frauen.
Auf die Frauen.
Alles Liebe euch.
Frohe Weihnachten.
Das war die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.